Die Handlung ist schnell erzählt. Zwei Menschen warten auf einen Dritten, der kommt nicht. Es bleibt das Warten. Samuel Becketts Warten auf Godot ist der Inbegriff dessen, was wir als absurdes Theater bezeichnen. Der Regisseur Luc Perceval inszeniert den Klassiker gerade am Berliner Ensemble mit Matthias Brandt als Estragon und Paul Herwig als Wladimir. Heute Abend findet die öffentliche Probe statt und ich vermute, die Inszenierung steht soweit. Andernfalls dürfte ich jetzt wahrscheinlich nicht die nächsten 15 Minuten mit dem Regisseur verbringen. Herzlich willkommen, Luc Perceval.
Ja, guten Morgen.
Habe ich richtig vermutet, die Inszenierung steht?
Naja, wir haben um 10 haben wir wieder eine Probe, also noch richtig stehen tut sie noch nicht, aber das kommt schon.
Das kommt schon, sagen Sie. Die öffentliche Probe heute Abend ist auf jeden Fall ausverkauft. Wie muss ich mir das vorstellen? Als Besucherin könnte es passieren, dass Sie da nochmal einschreiten und sagen, nee, so nicht?
Ja, sicher. Ja, ich werde auch eine Ansage machen, bevor es anfängt, dass es letztendlich eine Probe ist und dass man alles Mögliche erwarten kann von der Probe, sicherlich mit diesem Text.
Was interessiert Sie an diesem Text?
Ja, was interessiert mich an diesem Text? Es ist vieles. Erstens träume ich schon seit, ich denke, wenn ich auf der Schauspielschule war, inzwischen 40 Jahre her, von diesem Text, weil der so, ja, erstens absurd, so ein mitleidloses Bild zeigt, ein grauenhaftes Bild eigentlich auch zeigt, wie schwierig es ist für uns Menschen einfach nichts zu tun, einfach zu warten und was für, ja, lustige, könnte man auch sagen, blöde Zeitvertreib der Mensch sich ausdenkt. Und der Text ist, ich finde, sehr witzig. Eigentlich finde ich es eine der besten Komödien, die je geschrieben sind.
Und das ist schön, dass Sie es so sehen, weil oft wird er mit großer Ehrfurcht wie so ein Text vom Berg heruntergebracht auf Steintafeln behandelt.
Ja, so ist es. Es wird ein bisschen wie eine Reliquie eigentlich gesehen. Aber man darf nicht vergessen, dass Beckett den Text geschrieben hat mit Laurel and Hardy oder wie man auf Deutsch die Dick und Doof genannt hat. Und sein Lieblingsschauspieler Buster Keaton war. Also er war ein großer Liebhaber des Absurden und des Lächerlichen eigentlich. Und das lese ich jedenfalls auch in dem Text. Das ist eigentlich eine Reihung von Sketchen, von menschlichen Dummheiten eigentlich. Ne? Das sind Gespräche, die man hält, um die Zeit zu töten, weil man einfach das Warten nicht aushält.
Sind denn Matthias Brandt und Paul Herwig würdige Nachfolger von Dick und Doof? Beherrschen die den Klamauk und Slapstick?
Ich finde schon, ja. Wir sind jetzt, glaube ich, 7 Wochen unterwegs mit den Proben und ich habe mich schon köstlich amüsiert mit den beiden. Ja, absolut.
Jetzt geht's ja, das habe ich gesagt, zentral um das Warten und Sie haben ergänzt um den lustigen und blöden Zeitvertreib, mit dem man sich eben das Warten vertreibt. Wie kommen Sie denn selbst klar, wenn Sie mal warten müssen oder ausharren müssen?
Ja, sehr schlecht, wie die meisten Menschen. Ich greife wie immer so mein iPhone, obwohl ich es inzwischen auch fast eine Neurose finde und mich ab und zu auch, sag mal, zwingen kann, das nicht zu tun. Aber es wird schwer, es wird uns alle schwer.
Es gibt jede Menge anderen Zeitvertreib, mit dem wir uns die Zeit auf Erden vertreiben. Heute früh hier im Programm haben wir sehr viel beispielsweise über die Netflix-Serie Adolescence gesprochen. Sind Sie dann auch jemand, der so in das, was gerade, ich sag mal, modisch ist und trendet und auf Spitzenplätzen und so weiter ist, sind Sie auch daran interessiert oder sagen Sie, nö, so eine Klassiker hier wie von Beckett, das reicht?
Ich habe schon seit 30 Jahren keinen Fernseher mehr, weil ich eigentlich keine Fiktion mehr ertrage.
Aber geht auch mit dem Computer.
Ja, absolut. Das ist auch meine Alternative. Ich gucke sehr viel Fußball auf dem Computer. Und auch Adolescence habe ich mir angeschaut, weil das natürlich eine beeindruckende und großartige Serie ist. Aber ich bin nicht jemand, der dann jedes Ding, was auf Netflix rausgeschossen wird, mir neurotisch anschaue. Sicherlich nicht, was Netflix angeht, weil ich das auch sehr viel, sag mal, Konsum Sache finde, wo ich mich nicht immer zu Hause fühle. Also, aber nee, ich bin nicht jemand, der alles, was trendy ist, unbedingt konsumieren muss.
Jetzt ist dieser Text, mit dem Sie und Ihren Schauspielern arbeiten, jetzt ist er einerseits sehr festgefügt. Soweit ich weiß, dürfen Sie als Regisseur da gar nicht besonders freihändig mit umgehen, also Eingriffe in den Text und sowas. Andererseits brauchen Sie, vermute ich mal, eine Idee, worauf die beiden denn da eigentlich warten? Oder braucht es die gar nicht, um das Ganze zu motivieren?
Ja, das Schöne an dem Text ist eigentlich, dass er einerseits extrem konkret ist und andererseits total vage. Ist schwierig zu erklären eigentlich, weil man hat Beckett gefragt, wer ist denn Godot? Und ist das vielleicht Gott? Und hat er selber gesagt, wenn es Gott wäre, hätte ich ihm auch Gott genannt. Also er hat nie eine Aussage gemacht, wer das ist. Was man natürlich interpretieren kann, ist, es ist irgendwie ein Hoffnungsträger. Es ist jemand, der das Leben für die beiden, die warten, irgendwie ändern und positiv ändern soll, weil sie beiden eigentlich auf die Straße leben und nicht wirklich glückliche Menschen sind. Aber ich glaube, wenn man das irgendwie interpretieren kann und darf, geht es sicherlich um das, was uns alle treibt im Leben. Das ist ein gewisser Traum, dass es besser wird. Dass irgendwas, was sich was ändern wird. Das ist für mich Godot.
Mhm. Und insofern passt er auch ausgezeichnet ins Jahr 2025.
Oh ja, sicherlich. Ja, ja.
Lassen Sie uns mal reinhören. Ich habe hier einen kleinen O-Ton aus der Probe, aus dem zweiten Akt.
Was haben wir denn dann deiner Ansicht nach gemacht gestern?
Was wir gemacht haben?
Ja,
weiß ich nicht. Wir haben miteinander gequatscht.
Worüber?
Ja, keine Ahnung. Dummes Zeug. Wir haben, ja, richtig. Jetzt fällt es mir wieder ein. Wir haben gestern Abend dummes Zeug gequatscht. Du wärst schon ein halbes Jahrhundert.
Gogo, erinnerst du dich nicht an eine einzige Begebenheit?
Ich quäl mich doch nicht so.
Was ist das für ein Verhältnis, das die beiden da miteinander haben? Sind das so eine Art Szenen einer Ehe? Was hören wir da?
So kann man das sicherlich auch sehen. Aber was so lustig ist und so schön gleichzeitig auch ist, ist, sie hassen einander und gleichzeitig können sie nicht ohne einander. Und der eine, und wie das immer ist eigentlich mit so einem komischen Duo, der eine, der möchte immer abhauen, der will eigentlich immer schlafen, der möchte eigentlich nicht mehr leben auch. Der spricht sehr oft über, wie sehr er sich sehnt nach dem Toten und dem Totenreich. Und der andere, der sagt, aber wartet doch noch mal, da kommt gleich noch jemand, der wird das Leben besser machen. Und das sind in dem Sinne eigentlich zwei, könnte man sagen, gegengestellte Lebensenergien, die, wovon ich glaube, die wir alle haben. Also einerseits, sag mal, den Hang nach Faulheit, nichts tun, sich einfach fallen lassen und andererseits der Hang nach Ausbrechen, nach Hoffnung, nach Leben, nach, raus.
Wir sprechen übers Warten, in dem Fall konkret übers Warten auf Godot. Und ich würde Sie, Herr Percival, und Sie, die Sie uns zuhören, bitten, auch noch einen Moment zu warten. Dann reden wir nämlich gleich weiter. Und zwar über seine Arbeit an Warten auf Godot. Das Stück feiert Premiere an diesem Freitag. Und Herr Percival, wir sprachen eben schon drüber. Das ist ein Stück, das ein paar Herausforderungen an Sie vor allen Dingen mitbringt. Es gibt strenge Vorgaben von Samuel Beckett für die Regie. Sie sind nicht besonders frei, also der Text darf nur in Absprache geändert werden. Es gibt zwingende Anweisungen zu Bühne, zu Kostüm. Männerrollen müssen von Männern gespielt werden. Also alles, was Regietheater so an Reichtum bereithält, wird da mal ganz energisch zurückgestutzt. Wie arbeitet sich so im Korsett?
Naja, es gibt andererseits auch Freiheit. Also klar, es muss einen Baum geben und es darf keine Frau auf der Bühne geben und so weiter und so fort. Aber man hat schon die Freiheit, in den Text zu streichen. Man hat auch schon die Freiheit, in den Text Sachen umzustellen. Und man hat die Freiheit in den Regieanweisungen selbst, weil die sind nicht beschränkt. Also die braucht man nicht so buchstäblich zu nehmen. Und in dem Sinne gibt es eigentlich, finde ich, noch sehr viel Freiheit. Und man muss auch sagen, die Tatsache, dass das wie so ein Heiligtum gesehen wird, dieses Werk, und dass es auch so geschützt wird wie so ein Heiligtum, schadet das Werk eigentlich mehr, als dass es, sag mal, die Möglichkeit gibt, dass es sich weiterentwickelt mit der Zeit. Und darüber habe ich mich sehr viel Gedanken gemacht. Ich werde aber noch nicht verraten, wie wir das gemacht haben. Dafür lade ich die Zuschauer ein, um sich das selber anzusehen, weil man hat schon die Möglichkeit, okay, mit den Beschränkungen zu spielen.
Okay, Cliffhanger-Technik dann auch bei Ihnen. Nochmal zu der Beschränkung, dass nur Männer auf der Bühne erscheinen dürfen. Wieso eigentlich? Wieso sollten Frauen nicht warten?
Ich habe keine Ahnung. Das hat sich Beckett ausgedacht. Und sicherlich in einer Zeit, wo das eigentlich sehr im Schwebe ist, alles ist das ein bisschen, sag mal, altmodisch. Und auch damit spielen wir letztendlich.
Sie waren lange Zeit am Thalia-Theater in Hamburg und haben das Theater dann verlassen und gesagt, es hat sich festgefahren, also dieses System, in dem Sie arbeiten, und es geht nur noch ums Sparen. Inzwischen gucken wir von Berlin und Brandenburg aus sehnsuchtsvoll nach Hamburg, wo die Kulturförderung, ich will nicht sagen sprudelt, aber auf jeden Fall wächst, eine andere Bewegung als die, die wir hier bei uns jetzt verzeichnen. Wie nehmen Sie die Situation? Bleiben wir bei den Theaterhäusern. Wie nehmen Sie die jetzt wahr, fast 10 Jahre später?
Naja, ich arbeite nicht nur in Deutschland inzwischen. Ich arbeite auch in Norwegen, ich arbeite auch in Polen. Und was man eigentlich europaweit feststellt, ist, dass Kultur das Erste ist, wo man überall spart. Also es ist eine Tendenz, die sich überall durchsetzt. Und was sehr, was soll ich sagen, schwierig ist, ist, dass überall die Politiker sagen, okay, die Häuser muss man sich selber bezahlen. Das heißt letztendlich mit den Einnahmen die Kunst bezahlen. Und das heißt auch, und das sieht man auch überall, dass die Häuser natürlich mehr und mehr, ja, Musicals spielen, Sachen mit Liedchen, Tänzchen, damit die Zuschauer kommen, den Affen Zucker geben, wie man in Deutschland sagt, und dass bestimmte Risiken vermieden werden und dass vor allem Leute, die Freelancer sind in diesem Moment, nicht mehr willkommen sind, weil das sind extra Kosten und dass die eigentlich den Preis bezahlen für dieses große Sparen. Das ist, sag mal, schade für die Kunst einerseits, andererseits finde ich es auch schade für die Zuschauer, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo die, nicht nur das Theater, sondern die Kunst allgemein eigentlich gefordert werden müsste, weil wir können nicht nur leben in der Krise, wir brauchen auch Kreativität, wir brauchen auch, ja, eine Auseinandersetzung mit dem Leben und der Gesellschaft und miteinander, und ausgerechnet das ist eigentlich, was Kultur ist, das ist Verbindung, das ist Austausch, das ist Entdecken, dass andere genauso viele Zweifel und Fragen haben als wir selbst. Und das ist, glaube ich, ein lebensnotwendig Aspekt des Lebens.
Wobei man natürlich bei den Freelancern auch immer darauf bauen kann, na gut, die werden sich dann schon geflissentlich selbst ausbeuten, wenn jetzt rundherum die Ressourcen zusammengestrichen werden. Wie haben Sie jetzt konkret bei dieser Arbeit als Gastregisseur am BE diese Kürzungen gespürt? Hatten Sie zum Beispiel weniger Probenzeit? Ich glaube, Sie sprachen vorhin im ersten Teil unseres Gespräches von einer 7-wöchigen Probenzeit. Mhm.
Das ist allgemein inzwischen, ne? Also zum Vergleich, wenn ich angefangen habe am Thalia-Theater 2008 war das, hatte ich noch 10 bis 12 Wochen Probenzeit. Inzwischen ist das reduziert von 6 bis 8 Wochen. Ja, es geht auch um Regie-Team, es geht auch um Material, was man auf der Bühne verwendet. Also inzwischen bin ich schon darauf eingestellt, wenn ich nachdenke über eine neue Produktion, wie kann man irgendwie mit die Sache, die man im Fundus findet, kreativ sein und versuchen, nicht zu sehr auf die Menschen zu sparen, sondern auf die Mittel. Und das ist eine schwierige Übung, das geht aber. Also ich will auch nicht ständig jammern, weil ich finde, sowas ist auch eine Herausforderung und das zwingt auch zu einer anderen Sicht, vielleicht auch zu einer anderen Ästhetik. Das muss man sehen. Aber letztendlich sind es nicht die Instituten, die sparen. Man spart immer auf die Kunst und auf die Künstler. Weil was man sieht, ich habe in 2005 hier an der Schaubühne auch angefangen in Berlin, ist, dass die Ensemblen zum Beispiel immer schmaler, immer kleiner werden. Also es sind letztendlich die Künstler, die den Preis bezahlen. Und damit letztendlich auch die Kunst. Und das ist die große Gefahr, dass das Theater am Ende schließen muss.
Ich sprach mit dem Regisseur Luc Perceval über dessen Arbeit an Warten auf Godot. Heute Abend wird die öffentliche Probe stattfinden im Berliner Ensemble. Am Freitag dann die Premiere mit Matthias Brandt als Estragon und Paul Herwig als Wladimir. Die Proben und die Vorführungen sind ausverkauft für die freitägliche Premiere. So sagt es die Website. Gäbe es noch Restkarten? Ich wünsche Ihnen jetzt eine in Ihrem Sinne vergnügliche Probe, bevor Sie sich heute Abend dann erstmalig im Publikum stellen. Danke für Ihre Zeit heute früh.
Ich danke Ihnen.